wirklich existiert. Nämlich nicht verschieden von dem, was, von dem Bewusstsein, das dieses wahrnimmt, dann kann dieses, was erscheint als das wahrnehmende Bewusstsein, auch nicht existieren. Warum ist dem so? Denn das Wahrnehmende und das Wahrgenommene sind etwas, was voneinander abhängig ist, also zwei komplementäre Begriffe, der eine kann ohne den anderen nicht existieren. Es gibt also nicht, dass irgendetwas Wahrgenommenes wäre, wo es keinen Wahrnehmenden gibt, und es gibt keinen Wahrnehmenden, der nichts wahrnimmt. Das widerspricht sich. Sie müssen also beide zusammen auftreten. Aus dem Grund er sagt, daraus folgert jetzt Mipam, er sagt, wenn dem so ist, dass also weder das Wahrgenommene noch das Wahrnehmende wirklich existieren, dann ist dasjenige, was frei ist von allen Gestalten von Ausprägungen oder Erscheinungen von Wahrgenommenen und Wahrnehmenden, was weder Subjekt noch Objekt ist, von Natur aus, was von seiner Natur aus weder was von seiner Natur aus Bewusstheit ist, die lichte Klarheit ist unaussprechlich und so weiter. Dann ist bloß dieses, nämlich existent, und das ist dasjenige, was frei ist von den zwei Arten von Selbst. Das heißt, es ist diese Bewusstheit, die weder als Subjekt noch als Objekt existiert, die unaussprechlich und demzufolge einfach erhellende Klarheit bedeutet, die ist weder das Ich einer Person, damit ist es das eine Ich nicht, und dann ist es auch nicht eine Einheit, die irgendwo so als eine fest offenbare Substanz vorhanden wäre. Das ist auch von der zweiten Art von Selbst. Und dies ist das wirklich Existierende. Nicht unterschieden von der Soheit aller Phänomene. Diese Bewusstheit, die also frei ist von Subjekt und Objekt, unaussprechlich und licht und klar, ist das, was die Chittamatrin erkennen müssen. Und wenn sogar die Chittamatrin dies erkennen müssen, dann von den Madhyamakas ganz zu schweigen. Also die müssen das auch erkennen. Und wir sowieso.
Kannst du das mal nochmal vorlesen?
Also das heißt, dass wenn jetzt weder wahrgenommen noch wahrnehmendes wirklich existieren, dann muss das, was jetzt frei ist von die Bewusstheit, die schiere Bewusstheit, die lichte Klarheit ist von natürlicher Weise frei von Subjekt und Objekt, dann ist die auch nicht existent als Selbst von der Person und auch nicht als eine Einheit, wo sich was drauf zeigen lässt, dann ist ja kein Subjekt, kein Objekt da. Ne? Weil das die Chittamatrin erkennen, weil das Ziel sozusagen das ist, was Chittamatrins erkennen müssen, zur der Erkenntnis, zu der Verwirklichung gelangen wollen und müssen, dann gilt das Gleiche auch für die Madhyamakas. Ne? Also an diesem Schritt zunächst mal kommt man nicht vorbei, es zu erkennen, wenn Wahrgenommenes und Wahrnehmendes Täuschung sind, dann muss das, was frei ist von diesen beiden, von dieser Täuschung, Bewusstheit, die frei ist von Subjekt und Objekt, muss das wirklich Existierende sein.
Das finden aber die Madhyamakas.
Doch, das wird jetzt nochmal genauer erklärt. Also bis dahin ist es noch dasselbe, nämlich dass Bewusstheit hier lichte Klarheit ist, das unaussprechlich ist. Also sie hat in Bewusstheit heißt hier, lichte Klarheit heißt hier, das ist etwas, das ist die Eigenschaft, die Bewusstheit schlecht hinzukommt. Ne? Bewusstheit hat etwas Erhellendes, etwas deutlich ist, Bewusstwerden, das ist die Qualität von Bewusstheit. Ne? Und diese Art von Bewusstheit, die frei ist von Subjekt und Objekt, hier schreibt er hier, ist leer von den zwei Arten von Selbst. Weder ich von der Person noch eine Einheit. Soweit ist auch alles klar. Und jetzt kommt die Unterscheidung, jetzt nach der Sichtweise von Chittamatrin. Gilt sogar, dass die Natur dieser Bewusstheit dass sich auf diese Natur dieser Bewusstheit, die also Wirklichkeit ist, dann das, was eigentlich existiert, die 16 Arten von Leersein, von Leerheit, wie sie der Buddha in der Erklärung der Prajnaparamita vorgestellt hat, dass die auch anwendbar sind. Normalerweise ist das wohl das etwas mehr, was die Madhyamakas sich, was dem sie sich widmen im Studium, aber hier von sagt Vipam, also aus der Sicht der Chittamatrin lassen sich sogar diese 16 Arten von Leerheit auch darauf anwenden.
Was heißt das
konkret? Das sind 16 Arten von Leerheit, ja, ich meine, das ist natürlich.
Ich meine, hier
das ist ja 16 Arten von Leerheit, dass Leerheit unter 16 verschiedenen Aspekten dargestellt wird. Außen ist leer, ne, äußere Erscheinung, der innere Bewusstsein ist leer, beide zusammen sind sie leer und Zeit ist leer und so weiter. Es geht also verschiedene, 16 verschiedene Aspekte. Die Leerheit von Leerheit, ne, dass Leerheit auch nicht als Substanz irgendwo oder existiert, ne, irgendwo eine treibende Kraft im Universum darstellt, die Leerheit ist oder sowas, ne, sondern Leerheit auch von der Leerheit, 16 verschiedene Aspekte von Leerheit. Das lässt sich also durchaus vereinen mit der Sichtweise der Chittamatrin, sagt Vipam hier, weil das, was was sich nicht denken lässt, nicht vorstellen lässt, in irgendeiner Art von Eigenheit, die als die Äußeres Wahrgenommenes oder Inneres Wahrnehmendes wäre, also jenseits von diesem liegt, das, was sich also auch nicht aussprechen oder ausdrücken lässt, ne? Was alles, etwas, was jenseits von Dualität liegt, ne? Das können wir ja gar nicht denken. Wir können uns nichts vorstellen, was jenseits von Dualität liegt. Wir können auch nichts aussprechen, was jenseits von Dualität liegt. Und das ist aus der Sicht der Chittamatrin damit frei von aller Arten von Vorstellungsextremen und alle Arten von Spekulation und damit Schlichtheit, Wirklichkeit. Ne? Nichtsdestotrotz, ne, sagen jetzt die Madhyamaka, dass dass da ein gewisses Anhaften verbleibt, ein ganz feines, subtiles Anhaften verbleibt an einer unaussprechbaren Bewusstheit, die da irgendwo als doch von der Essenz her als wirklich angenommen wird, oder so ein dass das so die Idee davon noch verbleibt, dass da irgendwo eine Bewusstheit noch vorhanden ist, die eine ganz feine, subtile, weil dieses Rest anhaften verbleibt und damit auch etwas wird, was man, dem man mit Logik zu Werke rücken kann, muss diese Bewusstheit, die frei ist von Subjekt und Objekt, auch leer sein. Sie muss also auch frei von einer eigenständigen Wirklichkeit sein. Und das ist das, was man in Madhyamaka als Riktong oder als dies bezeichnet als die Untrennbarkeit von Leersein und Bewusstsein. Bewusstsein und Leersein. Ne? Die würden das zunächst mal, aus der Sicht der Chittamatrin ist das eigentlich komplett. Ne? Bestimmte einzelne Leute darüber unterhalten. Ne? Also mit einem Madhyamaka mit einem Chittamatrin, ne, muss sich darüber unterhalten und dann geht es darum nachzuweisen. Also der Madhyamaka, der hat wohl das Gefühl, dass dann da noch etwas noch verblieben ist. Und das zu widerlegen wäre. Letztlich ist es doch egal, wie das historisch abläuft, sondern entscheidend ist, dass man selber.
Nicht historisch. Mhm.
Objekt, dann muss diese Bewusstheit auch Leerheit sein. In sich leer sein. Damit ist es leer und bewusst. Bewusst und leer zugleich. Ne? Einheit von Bewusstheit und Leerheit. Genau wie, wo man sagt, etwas erscheint und ist leer. Indem es leer ist, erscheint es. Ne? So muss also auch Bewusstheit, also bewusst und leer, leer und bewusst sein. Das ist die Konsequenz, ne? Die man da, die dann daraus zu ziehen ist. Ne? Wenn man also die Logik von Madhyamaka anwendet. Und wenn man das macht, dann ist diese Einheit von Bewusstheit und Leerheit und Leerheit und Bewusstheit, dieses, wenn man das eigene, sozusagen die Grundnatur, das eigene Bewusstsein, von allem Anfang her rein, makellos, ist der bloße Licht der Klarheit. Und wenn man das so annimmt, dann ist das reine Madhyamaka. Und es ist sogar ganz korrekt Madhyamaka, sogar im Sinne von Shentong, könnte man sogar sagen. Wenn man das Ganze nochmal zusammenfasst, zunächst der Ausgangspunkt, äußeres Wahrgenommen, es wird widerlegt. Wenn äußeres Wahrgenommen nicht wo außen in der materiell existieren kann, dann kann auch das wahrnehmende Subjekt nicht existieren. Gut, was bleibt? Ne? Was ist dann Wirklichkeit, ist jedenfalls frei, ohne diese Täuschung, ohne diese Dualität. Und was lässt sich jetzt über diese Wirklichkeit aussagen? Und zunächst mal ist es unaussprechlich, weil es nicht mehr im Sinne von Dualität geht. Das kann man also nicht vorstellen. Es ist also, wenn, muss also irgendwie reine Bewusstheit sein, aber irgendwas ist deutlich und klar, ist es was, ne? Dann nach Sichtweise von Chittamatrin ist sogar alles, was Buddha über Leerheit erklärt hat, darin schon vollständig enthalten. Für die, selbst wenn man jetzt die Untersuchung von Madhyamaka anwendet, dann kann man darüber hinaus nur noch weiter noch eine Qualität hinzufügen und sagen, okay, dann muss das Bewusstsein und Leersein und Bewusstsein untrennbar sein. Aber dann ist das auch eine völlig makellose Darstellung von Madhyamaka. Ne? Gibt also keinen Widerspruch. Eigentlich gibt es hier zwischen Chittamatrin, zwischen dieser Darstellung hier oder in diesem Punkt, zwischen Chittamatrin und Madhyamaka keinen Widerspruch. So stellt das halt Mipham dar. Ne? Das ist seine Art und Weise, wie das jetzt hier begründet, dass man diese Erklärung von Täuschungsweise und dem, was dann hinter dieser Täuschung steht, aus diesem Chuni Namche voll und ganz vereinbaren kann. Sowohl mit Madhyamaka wie auch mit Chittamatrin. Überhaupt ist es so, dass, sagt Herr Tomichi ja noch gesagt, dass wenn man Mahayana sieht, Mahayana Praktizierende haben ja ein gemeinsames Verhalten, das Bodhisattva-Verhalten, das sie gemeinsam kennzeichnen. Es gibt dann zwei große Hauptgruppen, die einen zeichnen als Chittamatrin und die andere als Madhyamaka. Was ist der Unterschied? Im Verhalten ist es nicht, das Motiv ist dasselbe. Der einzige Unterschied, wenn man einen findet, ist der in einem ganz feinen, subtilen Punkt des Anhaftens an etwas, was für wirklich gehalten wird. Das ist der einzige Streitpunkt, ne? Also nur rein von der Sichtweise her. Ja. Ja, das ist also das Einzige, was die beiden unterscheidet, ist zwischen Madhyamaka und Chittamatrin, ist eine ganz feine Auseinandersetzung über Punkte, wo vor an einer Wirklichkeit angehaftet wird. Weil sie aber in der Nachmeditation, sozusagen in der Nachmeditationsphase.
Ja, danke, sehr
schön. Dann kann sagen, die Lagmatik, die da Shenti Semla Topa, die Tanda Shaksung, die Teringa.
Teringa. Jinji Semla Sopa, die Kaitse Mimai. Teringa ist hier.
Also. Ja. Die Husem Cha, Nyamji Ki Cha, dann Tanda Yoga Kaitse. Wenn Sie aber in der Nachmeditationsphase, in dem was Ihre Handlungsweise angeht, eigentlich ähnlich sind, gleichartig sind. Deswegen war es so, dass im erhabenen Land, nämlich in Indien, die großen Mahapanditas, sogar die großen Mahapanditas in der Praxis von Mahayana, in der Mahayana-Praxis, diese beiden, nämlich Madhyamaka und Chittamatrin, als unterschiedslos eigentlich ausgeübt haben. Ein, faculty pension so so rang rang di rang rang la usen di ka ta sung ju pa la ta la
usen usen sung pa ra won nai ta ya so ka ta no
ma ju ti ba da wo ni tong o che che ju ni
ke pa ne ten che ran che da ma mo na cho ya ka ju cha ka ta Pini nambu kata ni?
Nambu di tsu dinda chika tawu. Basi yaman bi laman shwa yina Frankfurt pa? Kanya pa wang.
Nahari
ba kama ka alu nsam shak tsoi gefahren?
Limburg.
Über Limburg, von hier direkt nach Limburg gefahren, also die B8 runter.
Ja.
Ah ja.
Gemütlich.
Mm, da kann man schon mal da
unterwegs.
So, so, wenn man das also annimmt, dann erfolgt daraus, dass es gerechtfertigt ist, sagt der Kommentar hier eben, wenn auch das sind noch die Wurzelverse, in etwas, dass man in etwas eintreten kann oder eindringen kann, sich in etwas annähern kann, was frei ist von der Erscheinung von Subjekt und Objekt, von äußerem Wahrgenommenen und innerem Wahrnehmenden. Und dass es also möglich sein muss, eine Natur der Erscheinung zu sehen, die nicht dual ist. Und diese nicht-duale Natur der Erscheinung ist dann etwas, was von allem Anfang her die Wirklichkeit war. Ne? Ist von allem Anfang so, wie es wirklich ist. Und wenn man sich jetzt aber fragt, wie kommt es, wenn das also von allem Anfang her so sein soll, dass also ne, das, was hinter dieser Täuschung steht, diese Wirklichkeit, immer schon da war, wie kommt es dann, dass sie jetzt, wenn sie immer schon da war, nicht erscheint, sondern stattdessen diese Täuschung als zwei von Subjekt und Objekt auftritt. Wie kann das kommen? Wenn etwas, was schon immer da war, warum ist es nicht bisher aufgefallen? Ist das nicht ein Widerspruch? Das sei kein Widerspruch, sagt dann Mipham, nämlich den Wurzelverse wieder aufgreifend, weil von ebenfalls von anfangsloser Zeit, das heißt eigentlich in buddhistischen Terminologie eine Zeit, wo man keinen festen Anfangspunkt ausmachen kann, diese, wenn man sagt von anfangsloser Zeit, das meist heißt eine Zeit, wo man keinen festen Punkt ausmachen kann. Man kann nicht sagen, am so und so vielten hat das angefangen. Ne?
Unlimitiert?
Nee, einfach nur ohne einen bestimmten Anfangspunkt. Dass seit dieser Zeit schon diese Gewohnheitsmuster da sind, die Dinge als zwei misszuverstehen, außen und innen. Und diese Täuschung, dieses Missverständnis, das trübt die Sicht auf die Natur, den natürlichen Zustand, nämlich der lichte Klarheit von Bewusstheit, die frei ist von dieser Dualität. Und diese Trübung ist schon, die ist zugleich mit der Natur vorhanden. Das versteht man hier als simultan, tritt es hier auf. Man kann nicht sagen, das lässt sich logisch nicht irgendwie halten, wenn man sein Modell, wenn man sagt, erst wäre die lichte Klarheit da und dann irgendwann ist dann sozusagen dann diese Trübung dazugekommen oder erst wäre die Trübung und dann war die Grundnatur da. Das geht nicht. Ne? Wenn, müssen sie beide zusammen da sein, immer zusammen aufgetreten, treten also gepaart auf. Und diese Gewohnheitsmuster der Täuschung als Dualität sind in völlig manifester, herangereifter Form sind sie vorhanden. Weil sie seit anfangslos in dieser manifesten Form auftreten. Deswegen ist es, dass wir diese eigentlich vorhandene Wirklichkeit nicht wahrnehmen jetzt. Gut, jetzt fragt jemand, das ist also der Grund, warum wir im Augenblick in der Täuschung sind und im Samsara in diesem Kreislauf, diesem ausweglosen Kreislauf von Wiedergeburt uns bewegen. Wenn jetzt ja mal jemand sagt, dass diese seit anfangslos bestehende Trübung unserer Sicht eben so vorhanden ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht möglich, sie jemals loszuwerden. Wenn sie schon immer da war, dann sieht das ja sehr schlecht herumgestellt aus, unsere Möglichkeit, diese Täuschung zu beseitigen. Das geht dann weiter in dem letzten Satz von dem Wurzelvers. Hier wird das dann, legt Nipham das so aus und sagt hier, nein, das ist schon möglich. Warum? Weil das, was als äußerlich wahrgenommenes und innerlich wahrnehmendes erscheint, überhaupt nicht existiert. Und dafür gibt es ausgezeichnete Begründungen. Man kann also auf verschiedensten Arten und Weisen sich verständlich machen, begreifbar machen, dass dieses Außen und dieses Innen nicht getrennt, unabhängig voneinander existieren können. Weil es dafür die logische Begründung gibt, dass die beiden überhaupt nicht existieren, dass es somit eine Täuschung sind, dann kann man dieses Erkennen auch meditieren und es wird dann dieses sich daran gewöhnen, was man ja Meditation nennt, das sich gewöhnen an diese Einsicht auch zu einer direkten Erkenntnis, zu einem direkten Sehen der Wirklichkeit führen. Und weil dem so ist, deswegen ist es gerechtfertigt, diesen sechsten Punkt hier, von diesem sechsten Punkt zu sprechen, nämlich, dass es ein Eintreten gibt in eine nicht-duale Wirklichkeit, Natur der Erscheinung. Ja, das ist ja eigentlich schon, noch länger gewesen. Deswegen dann vielleicht nochmal den Wurzelvers dazu, im Vergleich dazu anschauen. Dann das Ganze daran muss man ja darin wieder finden. Das ist also dieser Vers 14. Und da stehen also die ersten beiden Zeilen, heißt es Sungwanambametopo. Das ist im Englischen hier übersetzt als if what appears as perceived does not exist, then that what appears as perceived does not exist. Ne? Nach der Erklärung, die Römische heute gegeben hat, nach dem Kommentar von Nipham, müsste man das beinahe so sagen, dass wenn das, was als äußerlich wahrgenommen ist, wenn es logisch gerechtfertigt ist, wenn es sich als gerechtfertigt erweist, sagen wir so, wenn es sich als gerechtfertigt erweist oder erwiesen hat, dass das, was als außen wahrgenommen erscheint, nicht existiert, ne? Dann ist es auch erweist es sich auch logisch gerechtfertigt, dass das, was dieses wahrgenommene innen wahrnehmend als wahrnehmendes Bewusstsein erscheint, auch nicht existiert. Also nur klein hier um zwei Worte ergänzt die beiden Sätze, dass es nämlich jeweils logisch gerechtfertigt erscheint. Das ist dieses Trupp da, ne, für diejenigen, die Bildung haben. Ne? Dieses Trupp eigentlich ja als logisches Trupp ausgelegt.
Du kannst logisch den Tatik folgen.
Ja.
Wenn etwas da ist und woanders etwas nicht da ist, kann ja das, dass das da ist, das auch nicht wahrnehmen, was nicht da ist. Aber hier wird es im Zusammenhang gebracht.
Stimmt.
Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt als existent betrachte, tue ich ja auch, und hier ein Stück, was nicht existent ist,
ja,
als nichts betrachte, dann ist es ja wieder richtig. Und da steht, das ist irgendwie andersrum drin.
Na, hier steht doch, dass, wenn es sich erweist, sozusagen, dass was äußerlich als wahrgenommenes erscheint, nicht existiert. Also das Wahrgenommene existiert nicht, das war ja vorher gesagt, nicht außen als unabhängig vom Bewusstsein irgendwo materiell, dann kann auch etwas, was dieses Wahrgenommene, wenn das nicht wirklich existiert, kann nicht eine Substanz Wahrnehmer irgendwo existieren.
Warum eigentlich nicht?
Weil die beiden nicht voneinander unabhängig denkbar sind. Du kannst wahrnehmendes Bewusstsein, muss ja immer etwas wahrnehmen. Und es gibt nichts, gibt kein wahrnehmendes Bewusstsein ohne eine Wahrnehmung. Und es gibt auch kein wahrgenommenes Objekt, ohne dass dieses wahrgenommen wird. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Das ist einfach im Grunde eine ganz einfache Sache. Eine einfache Sache, die aber doch eine große Konsequenz beinhaltet. Ne? Diesen Schritt muss man schon tun. Das sind zwar eigentlich zwei Schritte im allmählich sich bewusst werden dieser Sache. Und dann kommt der nächste Schritt hier. Wir gehen bis zu der Hälfte von der fünften Zeile. Daraus folgt dann, dass es gerechtfertigt ist, das hat hier mit diesem Rational, ne, übersetzt. Ne? Also eigentlich müsste dieses Rational sozusagen oben und unten auch hin.
Das ist auch mal ein gutes Wort dafür.
Also es gibt eine Begründung dafür.
Begründung?
Ja. Ja. Oder man kann hier sagen, wenn man es verbal übersetzt, es erweist sich. Ne? Damit erweist es sich als möglich oder richtig, diesen als möglich, mal besser gesagt hier, sich anzunähern an etwas, wo äußeres Erscheinungen von äußerem Wahrgenommenen und innerem Wahrnehmenden nicht vorhanden sind, also ein Nicht-Duale. Es ist also möglich, diese Nicht-Dualität anzunähern.
Wie war das zum Schluss?
Es erweist sich als möglich, einzutreten in etwas, wo Wahrnehmung von äußerlichem Wahrgenommenen und innerem, Erscheinungen von äußerlich Wahrgenommenen und innerlich Wahrnehmenden nicht vorhanden sind. Warum? Das kommt dann in der zweiten Hälfte der Zeit, ne, steht ja hier because, ne? Because without beginning und so weiter. Ich weiß nicht, was Wunderteil heißt, weißt du das jemand? Habt ihr schon mal nachgeguckt?
Ich habe es mir abgeschrieben,
das ist relativ
gesagt.
Agitated. Agitated, Wunderteil. Ah ja, das könnte passen, ne? Agitated, ne? Es geht ja um diese. Naja, also im Grunde geht es, ich habe es ja schon gesagt, ne, das manifeste Auftreten der Verschleierung. Topman mit dann durch. Die Begründung dafür, warum es möglich ist, in diesen Zustand einzutreten, der Nicht-Dualität ist, weil weil diese Verschleierung, das ist hier nicht im Text im Router ist nicht enthalten, weil diese Verschleierung eben seit anfangsloser Zeit manifest existieren. Deswegen ist also einmal, weil das war ja im Kommentar jetzt eben erläutert, ist möglich, dass die Wirklichkeit von anfangsloser Zeit existiert und wir sie trotzdem bisher nicht wahrgenommen haben. Das ist der eine Zweifel, den man hat. Und der andere Zweifel ist jetzt, wenn es von anfangsloser Zeit bisher nicht festgestellt worden ist, dann kann ich es vielleicht überhaupt niemals feststellen. Dieser Zweifel wird im zweiten jetzt bezeichnet, also zwei Begründungen sozusagen dafür. Since duality is not existing at all is what really exists, ne? Das ist diese Geschichte, weil da ist das auch wieder so nach dem Kommentar, wie es heute Rinpoche erklärt hat, müsste da eigentlich noch auch so ein logisches Begründung dahin, weil es sich als logisch begründet erweist, dass diese Dualität überhaupt nicht existiert. So müsste es eigentlich heißen, der Satz. Weil es sich ausgezeichnet zeigen lässt oder weil es sich auf ausgezeichnete Weise erwiesen hat, dass diese Dualität überhaupt nicht existiert. Deswegen, ne, also zwei Begründungen. Ne? Warum ist es möglich, den Zustand von Nicht-Dualität zu erreichen? Erstens, weil wir ihn bisher nun deshalb nicht gemerkt haben, weil seit anfangsloser Zeit diese Schleier manifest vorhanden waren, nämlich diese Täuschung von Dualität, und zweitens, weil diese Täuschung von Dualität, wie sich logisch ausgezeichnet beweisen lässt, überhaupt nicht existiert. Das sind zwei Begründungen, ne? Warum es bisher nicht gemerkt hat und warum es dann trotzdem möglich ist, diese Täuschung zu beseitigen. Das muss man sich halt nochmal überdenken, aber entscheidend ist, dass ihr das jetzt erstmal in den Wurzelversen wiederfindet und diese Gedanken nachvollziehbar sind und man sich das in Ruhe nochmal überlegen kann. Ja, gut, dann würde ich sagen, da hört man nämlich jetzt an dieser Stelle hier auf, weil ich muss nämlich nach Frankfurt fahren heute.
Ja.
Nach Frankfurt.
Ist es ja.